Heute zu Gast bei Behind the Sea Mitja Schulz. Mitja ist CEO der Debrunner und König Gruppe. Diese hat ihren Sitz im schönen St. Gallen in der Schweiz. Da habe ich ihn auch besucht. Und Debrunner und König ist ein Großhandelsunternehmen und Anbieter von Stahl- und Metallprodukten. Zusätzlich auch im Sanitär-, Haus- und Gebäudetechnikbereich unterwegs und damit ein Portfolio von rund 200.000 Produkten. Und sie blicken auf eine Historie von knapp 270 Jahren zurück. Das Ganze hat also seine Ursprünge schon im Jahre 1755. Viel mehr dazu gibt es gleich im Podcast, also hört unbedingt in diese Episode rein und hört sie auch bis zum Schluss durch, denn da geht es natürlich auch wieder darum, wie ist Mitja eigentlich mal ins C-Level gekommen, wie ist der CEO von einem, ja, 1 Milliarde Schweizer Franken Gruppenkonzern geworden und was sind eigentlich seine Tagesroutinen und was sind seine C-Level Best Practices? Ein Thema kann ich schon mal verraten. Er hat gesagt, ich habe zu wenig Zeit damit verbracht, mich mit Peers auszutauschen. Da legt er heute auf jeden Fall einen viel größeren Schwerpunkt drauf, also auf das Netzwerken. Ich würde sagen, wir gucken gleich rein in die Episode mit Mitja Schulz, dem CEO von Debrunner und König. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Mitja, willkommen im Podcast.
Danke. Schön, dass du da bist hier in St. Gallen.
Ja, total. Mega schöne Route. Ich bin gerade eben hergedüst. Stell dich doch mal unseren Zuhörern vor und sag uns, was du heute machst.
Absolut. Mein Name ist Mitja Schulz. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet. Zwei Kinder, 7 und 9 Jahre, also ich bin ein beschäftigter Familienvater sozusagen. ich blicke zurück auf mittlerweile, ja, 25 Jahre Erfahrung, Berufserfahrung, federführend in der Automobilindustrie, da bin ich mal aufgewachsen, verschiedene Stationen habe während meiner Karriere jetzt auch in verschiedenen Ländern gelebt, natürlich gebürtig aus Deutschland, Zeitlang in China, in Amerika, in Belgien und jetzt seit 5 Jahren in der Schweiz. Mhm. Und ich bin jetzt hier seit Anfang dieses Jahres CEO der Debrunner König Gruppe.
Sehr, sehr cool. Da finden wir natürlich gleich mal raus, auch was ihr macht. Mach mal ein kleines Porträt gleich. Aber erzähl uns doch erst kurz, was bedeutet genau CEO? Was sind so deine Aufgabenbereiche? Wie ist das C-Level sonst aufgebaut?
Ja. Also ich bin im Prinzip der Geschäftsführer der Firma. Mein Management-Team besteht aus dem CFO und dann habe ich noch 4 sogenannte Geschäftsbereichsleiter oder Business-Unit-Leiter, würde man vielleicht auch in anderen Firmen sagen. Das heißt, die haben jeweils eine Profit-and-Loss-Verantwortung für ein entsprechendes Geschäftsfeld. Mhm. Und dann haben wir auch noch bei uns auf Bauorganisatorisch in so einer Matrix-Funktion verschiedene Querschnittsfunktionen, die zum Teil auch an mich berichten. HR, Kommunikation, Nachhaltigkeit, Einkauf in meinem Fall. Mhm. Das ist, denke ich, ein sehr gutes Team. Aus sehr erfahrenen Kollegen und Jungdynamikern, sage ich einfach mal. Okay. Macht viel Spaß. Ich bin hier absolut hervorragend aufgenommen worden von meinen Kollegen.
Super. Du hast schon gesagt, 4 Geschäftsbereiche. Kannst du uns einmal durchführen, was ihr macht? Also vielleicht, woher kennt man euch vielleicht auch, wenn man nicht Kunde ist, sag ich mal.
Ja, okay. Woher man uns kennt, hier in der Schweiz sind die blauen LKWs mit dem Hund drauf. Ja, wir sind nämlich unter anderem einer der größten Flottenbetreiber mit über 200 LKWs, die wir hier jeden Tag zu unseren Kunden senden. Aber was machen wir, ist ja die Frage. Auch nicht, dass wir blaue LKWs haben, die durchs Land fahren. Wir sind Teil des Klöckner-Konzerns, sind aber im Prinzip ein eigenständiges Unternehmen in der Schweiz. Wir blicken zurück auf 270 Jahre Tradition. Vor 270 Jahren hier im schönen St. Gallen wurde damals der Eisenwarenhandel, Debrunner als Eisenwarenhandel gegründet. Und mittlerweile sind wir in der Schweiz, einer der größten Metall- und Stahlanbieter, Händler, Verarbeiter. Mhm. Das ist ein Teil unseres Geschäfts. Dazu gehört unter anderem auch die Marktführerschaft im Bereich Betonstahl. Das ist jede Brücke, jeder Neubau, jede Straße hat natürlich entsprechende Volumina an Betonstahl. Dann haben wir ein Geschäftsfeld, das setzt sich mit Multimetallen und der Bearbeitung und dem Angebot von Multimetallen auseinander, vor allem Aluminium und Kupfer. Hier geht es dann vor allem um industrielle Segmente, Maschinen, Anlagenhersteller unter anderem. Und zuletzt sind wir auch noch der größte Anbieter von Sanitär- und Haus- und Gebäudetechnik in der Schweiz. Mhm. Wir betreiben hier unter anderem ein Netzwerk an 25 Shops, Abholshops, wie wir die nennen, oder Handwerkerzentren, mhm. also kleine Baumärkte könnte man sagen, schweizweit, und bedienen da über 10.000 Kunden vom, sage ich mal, kleinen Zwei-Mann-Sanitärbetrieb bis zu großen Baufirmen wie Implenia beispielsweise. Ja.
Also es ist wahrscheinlich, dass ich auch schon mit jetzt einem Produkt in Berührung kommen bin auf dem Weg hierher wahrscheinlich, oder?
Also wir haben tatsächlich in unserem Sortiment mehr als 200.000 Produkte, also könnte Boah. Gut sein, dass du auch schon mal eins von uns in der Hand hattest. Denn?
Oder ich bin über eins drüber gefahren, das kann natürlich auch sein auf dem
Weg hierher. Das mit Sicherheit auf dem Weg hierher.
Ja, bei Stahl, also ich habe mich auf dem Weg auch hergefragt, ich denke auch immer drüber nach, was sind eigentlich so die Trends aus den Branchen meiner Gäste. Ist Stahl eigentlich was quasi krisengeschützt ist und nicht so richtig von Technologie und irgendwelchen Sachen angegriffen werden kann? Oder, weil es kommt mir so vor, als wäre es so ein bisschen wie Kaugummi, ne? Man kaut halt Kaugummi, was soll sich da groß ändern?
Ja, schönes Beispiel, ja. Ich denke mal generell ist Stahl natürlich ein Baustoff, der in seiner Zusammensetzung schon einzigartig ist. Mhm. Und natürlich auch in seinen Ausprägungen von, ich sag mal, einfachen, günstigen Stählen bis hin zu hochperformanten Edelstählen, die dann in ganz speziellen Anwendungen eingesetzt werden, mhm. auch ein entsprechend breites Produktportfolio, ein Abdeckungsportfolio bietet. Ich glaube, wenn man jetzt selber, so wie ich jetzt mittlerweile seit einem guten Jahr, sich vertieft mit der Materie auseinandersetzt, ist man überrascht, wie viele Anwendungsfälle es gibt. Und natürlich gibt es immer wieder auch mal zum Beispiel in Bauprojekten die Frage, ist das jetzt, wird das eher ein Stahlbau oder eher ein Holzbau oder eine Symbiose aus beiden? Aber auch hier, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist, was das den Bedarf des Materials angeht, relativ krisensicher. Mhm. Natürlich ist die Branche, wenn man ganz besonders in die europäische Stahlbranche guckt, ist sie natürlich schon eher in einer Krise, getrieben von eher Billigexporten aus Asien, subventionierten beispielsweise. Ich meine, das ist in aller Munde. Das gilt auch für die Schweiz. Auch wir haben hier zwei Stahlwerke, die natürlich wirtschaftlich schon stark unter Druck sind. Mhm. Und laufen ja natürlich gerade viele Diskussionen in Deutschland oder bei den jeweiligen Regierungen mit der Europäischen Union, wie man das ein Stück weit schützen kann. Mhm. Wir glauben natürlich schon, dass es wichtig ist, dass Europa und in dem Fall auch natürlich die Schweiz in einem gewissen Maße über eine eigene Stahlindustrie verfügt, damit man nicht komplett abhängig ist von Exporten aus Asien vor allem. Mhm. Ich bin aber andererseits kein großer Fan von massivem Protektionismus, muss ich auch sagen. Also ich glaube, es braucht da eine gute Mischung.
Ja. Okay. Und der andere Geschäftsbereich, ich sehe das oft bei traditionsreichen Unternehmen, auch Familienunternehmen, dass das so richtig unternehmerisch, opportunistisch getrieben wurde. Da hat man dann, manchmal hat man ja dann einen Kunden, an dem man dann nochmal ein neues Produkt einführt. Aber man würde jetzt erstmal nicht denken, dass das zusammenpasst, oder? So die Sanitärthemen dann noch.
Ja, das stimmt. Wobei, witzigerweise, wenn man jetzt hier in die Schweiz in dieses Umfeld guckt, so der klassische Stahlhandel oder Metallhandel, dann hat sich in diesem klassischen Handels- und Distributionssegment, hat sich das irgendwann auch mal erweitert um die besagten Haus-, Gebäude- und Sanitärtechnik-Inhalte. Das heißt, nicht nur Debrunner deckt dieses Portfolio ab, sondern auch andere unserer Wettbewerber in der Schweiz. Mhm. Also das ist gar nicht so unüblich.
Verstehe.
Ich denke, was wir jetzt sehen, ist gerade in den letzten Jahren, das ist natürlich auch der Trend verstärkt nach vorne, dass man mit dem reinen Handelsgeschäft, dass die Margen einfach zu niedrig sind. Mhm. Und dass man natürlich über eigene Wertschöpfung, Bearbeitung, Weiterverarbeitung zum Beispiel von Metallen, mehr Kundennutzen generieren kann, damit natürlich mehr Wertschöpfung generiert und damit natürlich auch eine höhere Marge sicherstellen kann. Und dann passt es natürlich nicht mehr so richtig zueinander, wenn du jetzt sagst, hey, wir bearbeiten Aluminium für Transformatorenbänder, die dann an Kunden wie, weiß ich nicht, Siemens oder Hitachi oder GE geliefert werden. Was hat denn das mit einem Abflussrohr in meiner Küche zu tun? Ja, ja, das stimmt. Aber historisch ist es eigentlich so gewachsen.
Verstehe. Kannst du ein bisschen was zur Größenordnung sagen, dass man sich so vorstellen kann, wie groß ihr ungefähr seid?
Absolut, absolut. Mhm. Wir haben einen Umsatz von ein bisschen über 1 Milliarde Schweizer Franken. Mhm. Also was sind das? 1,1 Milliarden Euro, sage ich jetzt einfach mal. Und beschäftigen 1400 Mitarbeiter. Mhm. Haben hier in der Schweiz inklusive all unsere Abholzentren und Standorte, also unsere Distributionsinfrastruktur, circa 40 Standorte.
Oh, okay. Und sonst global vertreten, oder?
Nee, wir sind tatsächlich ein Schweizer Unternehmen. Und? Wir verkaufen federführend in der Schweiz. Mhm. Aber das von mir gerade angesprochene Geschäftsmodell zum Beispiel für Transformatorenbänder, also wo wir Aluminium zuschneiden, direkt, dass die Kunden das einbauen können, das ist ein, sag ich mal, ein europäisches Geschäftsmodell. Mhm. Und auch da sind wir dabei, weiter zu wachsen, weiter zu skalieren. Also wir haben jetzt nicht, sage ich mal, unsere Geschäftsgrenzen an den Außenposten des Confederatio Helvetia abgesteckt, sondern wir sind durchaus auch heute schon aktiv und wollen auch und auch ambitioniert noch in Europa zumindest zu wachsen. Außerhalb Europas ist das von den Transportkosten und vom Geschäftsmodell nicht sinnvoll, aber in Europa sehr gut.
Ne? Cool, ja. Ja, dann gucken wir uns mal an, wie du da hingekommen bist und auch speziell, wie du das erste Mal ins C-Level gekommen bist. Das ist ja auch so eine Kernfrage hier im Podcast. Fang da an, wo wir anfangen müssen, um es zu verstehen, und dann gucken wir mal, wie der Weg gelaufen
ja,
ist.
Ja, klar. Ich habe eigentlich eine klassische Einkaufskarriere hinter mir. Mhm. Damals bei der Porsche AG in einem sehr technokommerziellen Umfeld gearbeitet und habe über die Schiene eigentlich, sag ich mal, eine sehr solide technokommerzielle Ausbildung genießen dürfen, weil ich sehr, sehr nah am Fahrzeugentwicklungsprojekt damals dran war und ich sag mal, die Zusammenarbeit zwischen einem technischen Einkäufer, wie ich das war, und einem Fahrzeugdesigner oder Fahrzeugentwickler relativ eng war. Und dann bin ich über verschiedene Managementfunktionen natürlich gewachsen, bin dann irgendwann mal zur ZF gegangen und habe dann auch dort verschiedene Rollen, aber immer innerhalb des Supply Chain Umfelds wahrgenommen. Und dann war ich Teil einer Geschäftsführung oder Divisionsleitung hieß das im ZF Deutsch damals innerhalb der Nutzfahrzeugsparte und habe dann sehr, sehr intensiv mit meinen Kollegen, die wiederum sogenannte Business Unit Leiter waren, also Geschäftsleiter. Ja. Eine P&L hatten über mehrere Milliarden zum Teil. Mhm. Und das hat mich ein Stück weit fasziniert. Ich habe da schon viel mitbekommen. Mhm. Und ich habe gedacht, das würde ich auch gerne machen. Ich würde auch gerne mehr die Wertschöpfung und in den gesamten Produktentstehungsprozess und Verkaufsprozess ganzheitlich verstehen und verantworten. Mhm. Gerade natürlich die Kundenthemen, das sind die ganz spannenden Themen in dem Geschäftsfeld. Habe dann mit meinem Chef mal drüber gesprochen und gesagt, wie können wir mich in so eine Richtung entwickeln? Und dann gab es ein ganz interessantes Projekt, das war ein strategisches Projekt, in dem wir damals dran waren. Das habe ich dann mal aus einer unternehmerischen Sicht für ihn, für meinen Chef treiben dürfen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann ist es so, dass Vater Zufall auch ab und zu einfach mal hilft. Die ZF hatte damals TRW Automotive übernommen, das war im Jahr 2015. Und im Zuge dessen gab es eben auch verschiedene Veränderungen natürlich im Management. Und es ist eine große P&L-Funktion innerhalb der Nutzfahrzeugwelt, in der ich mich damals befunden habe, frei geworden. Die war in den USA. Und ich habe zu der Zeit noch in Friedrichshafen am Bodensee gelebt. Meine Frau war auch gerade schwanger zu dem Zeitpunkt. Und trotzdem habe ich gesagt, ich will das gerne machen.
Ja.
Ich würde gerne mit Sack und Pack meiner Frau und dem bald geborenen Kind nach Amerika gehen. Und ja, und so hat das dann funktioniert. Da musste ich natürlich noch den einen oder anderen Stakeholder intern überzeugen. Und auch das merkt man natürlich, wenn man einen starken Stallgeruch, wie ich eben so eine Einkaufs- und eine Supply Chain Schiene hat, dann reißt man nicht nur Türen auf, sondern da muss man auch manche Türen selber aufmachen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und so bin ich dann in meiner ersten größeren P&L-Funktion angekommen. Und von dort ging es dann natürlich ein Stück weit weiter. Dann habe ich eine noch größere P&L-Funktion in der ZF übernehmen dürfen als CEO. So nannte sich das Sparten-CEO des Windpower-Geschäfts. Mhm. Das war im Prinzip noch autarker. Mhm. Das heißt, dann hat man eigentlich nur noch als einziger konzernweit verschiedene Kunden und hat natürlich eine nochmal andere Visibility, auch eine andere Verantwortung. Mhm. Und dann, als ich die ZF verlassen habe, war eben die Option damals bei Gurit als CEO eines kleinen Schweizer börsenkotierten Unternehmens eine neue Verantwortung zu üben. Das habe ich dann gemacht. Und so bin ich da gelandet, wo ich heute bin.
Super, ja. Also eine Sache, die mir schon auffällt, wenn ich jetzt über die ganzen Interviews hinwegschaue, ist, dass eigentlich immer die Leute, die ins C-Level gekommen sind, irgendwann angefangen haben, sich die Jobs selber dann auch zu holen, sage ich mal. Also dass man gefragt hat, man will mehr, man will eine P&L-Verantwortung. Dann kommt meistens auch wieder was irgendwie ähnlich ist, dass man eigentlich eher dann schwierige Projekte, strategische Projekte, Krisen oder schlecht laufende Sparten dann gekriegt hat. Und dann ist auch sehr oft, dass man erst im Ausland tatsächlich war für eine CEO oder eine BU-Rolle. Das ist interessant irgendwie.
Ja, absolut. Ich glaube, aber das ist tatsächlich natürlich so. Ich denke, du musst das schon wollen und du musst auch, ich sage das jetzt ganz bewusst, einen Schritt aus der Komfortzone machen wollen.
Ja.
Ja? Du wohnst in München. Es gibt wahrscheinlich ganz viele, die gerne einen Top-Job in München hätten.
Ja.
Und gibt wahrscheinlich viel weniger, die sagen, ich mache den auch in Changchun im Norden Chinas.
Ja, total.
Ja, ja. Und aber ich glaube, die Möglichkeit, wenn ich jetzt in meine eigene Karriere gucke, was ich damals in Amerika in dieser Aufgabe, das war im Mittleren Westen, da war jetzt auch nicht sonderlich viel, ja, außer viel Cornfields und aber in einem hervorragenden Mannschaft, einem hervorragenden Team. Was ich da lernen durfte, in welcher Geschwindigkeit, und auf einmal musst du einen Marketingplan machen und morgen diskutierst du eine R&D-Roadmap und übermorgen bist du bei einem Qualitätsgespräch zu einem Kunden, weil irgendwas nicht funktioniert und einen Tag drauf musst du dir überlegen, ob du einen Standort zumachst und woanders in China einen neuen Standort aufmachst und dann kommt eine Joint-Venture-Verhandlung. Also das ist so extrem breit, das Aufgabenfeld, und es ging so extrem schnell. Mhm. Und ich glaube, das hast du dann tatsächlich, wenn du, ich sag mal, ein Stück weit, wie gesagt, die Komfortzone verlässt und remote gehst. Mhm. Was ich auch noch ergänzen will, ist, weil du das gerade gesagt hast, kritische Themen. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich nicht bei jeder Aufgabe, die ich angefangen habe, man mir immer gesagt hat, easy, well-oiled machine, alles intakt, der Plan, du musst eigentlich nur exekutieren. Ja. Ja. Und es kam in jedem Fall anders. Ja. Und relativ schnell war man in einem Taskforce-Modus und hat gesehen, oh verdammt, die Marktannahmen, die wir getroffen haben, haben aber nicht funktioniert. Oder als ich damals meine erste Rolle angenommen habe, habe ich die ersten zwei Kundentermine gehabt von meinen größten Kunden und die haben beide gesagt, das ist deine letzte Chance, deine erste und deine letzte Chance. Und wenn ihr 3 Monate noch weiter so eine Qualitätsperformance liefert, seid ihr raus. War komischerweise in keiner Businessplanung abgebildet. Mhm. Ja. Und heißt auch, du musst dich schon darauf einlassen, dass das sehr volatil sein kann und du relativ schnell ankommen musst, um dann auch, die Sachen anzupacken.
Ja, total. Das ist, glaube ich, auch wieder eine Sache, die ähnlich ist. Was würdest du sagen, waren so die ein, zwei Meilensteine während deiner Karriere, wo du sagst, die waren irgendwie nochmal so ausschlaggebend dafür, dass du dann auch später CEO geworden bist?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dieser Sprung, ich gebe dir zwei.
Ja.
Der eine war tatsächlich, denke ich, sich relativ früh im Leben, bei mir, ich war 23, glaube ich, 24, als ich eine erste Führungsverantwortung bekommen habe. Und ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte. Ja? Und weil du ab dem Tag natürlich ein Stück weit die Komfortzone verlässt und eine andere Aufgabe übernimmst, musst du dich nämlich um ein paar Teammitglieder kümmern, um ihre Probleme etc. Ja. Das muss dir Spaß machen. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die auch feststellen, dass ihnen das nicht so viel Spaß macht und dann in so einer Aufgabe nicht aufgehen. Mir hat das extrem viel Spaß gemacht. Und deshalb wollte ich natürlich auch irgendwie immer größere Aufgaben übernehmen. Das ist sicherlich das eine. Das war sehr früh in meiner Karriere natürlich. Das andere war, würde ich jetzt wirklich sagen, dieses Beispiel, was ich eben sagte, nicht aus einer Vice President Procurement und Supply Chain Management Rolle, die ich, glaube ich, gut gemacht habe und die ich auch sehr gut konnte, in diese General Management Verantwortung übergeben habe. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt, der auch wahrscheinlich nicht bei allen klappt. Ja, und da gehört ein bisschen Glück dazu, muss man eben auch sagen. Ja, das ist sicherlich der. Und ich nenne noch einen dritten, und der dritte war bestimmt für mich auch, weil auch da habe ich extrem viel gelernt und auch extrem viel erfahren dürfen. Der Weg raus aus einem Großkonzern, der ZF Friedrichshafen AG hieß, mit einer sechsstelligen Mitarbeiteranzahl und 200, was weiß ich, wie viele Locations auf der Welt, zu einem kleinen, mittelständischen 500-Millionen-Unternehmen in der Schweiz, welches Gurit hieß und wo du ganz andere Strukturen hast, aber du natürlich im Mittelstand angekommen bist, viel schneller entscheiden kannst, musst auch, viel mehr Verantwortung auf deiner Schulter ist, weil du eben nicht für alles einen Stab hast und eine große Abteilung etc. War auch nochmal ganz wichtig, hat mich auch nochmal, glaube ich, in vielen Elementen geprägt.
Ja. Okay, ja, das ist spannend. Und die Leute sind ja dann auch wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel gemerkt hätte, dass der Vorgesetzte, den du da früher hattest, wo du gefragt hast nach einer höheren Rolle, wenn der nicht mitgemacht hätte, dann hätte man wechseln müssen, oder?
Also, ich glaube, du hast ja zwei Möglichkeiten. Du hast die eine Möglichkeit, du sagst, okay, ist ja hier eigentlich auch ganz nett in der Rolle, die ich habe. Und und du sagst, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und mach das Beste draus. Fair. Oder du sagst, ich will was anderes machen, und wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme, das kann man ja konstruktiv sehen, das muss man ja nicht negativ sehen.
Total.
Und dann muss man sagen, okay, dann let's go.
Okay. Aber du wirst schon sagen, dass es sehr wichtig ist, dass man sich früh Gedanken macht und am besten eigentlich gleich in der ersten Führungsrolle, ob das überhaupt was für einen ist, sich mit den Problemen der anderen dann natürlich auch zu beschäftigen, wie du gesagt hast. Weil wenn einem das nicht gefällt, dann hat man, glaube ich, keine Chance, oder?
Ich ganz ehrlich, ich glaube, das ist fast schwarz-weiß. Ich glaube, das macht dir Spaß.
Oder nicht.
Und du gehst in so eine Rolle auf oder du sagst einfach, oh, es ist eher für mich ein Burden, ja, und ich eigentlich will ich das gerne minimieren und mich lieber um mein Business, meine Strategie, meine was auch immer ich tue, kümmern. Ja, also
okay.
Und ich glaube, du musst schon eine gute Mischung aus beiden haben, und das ist ja, glaube ich, klassisch leider so, dass Führung sehr oft auch bei Führungskräften zu kurz kommt, nimmt sich zu wenig Zeit. Ich sehe das immer wieder, dass ich mir die Frage eigentlich stellen muss, hey, nehme ich mir eigentlich genügend Zeit für meine Leute, für meine Kollegen, diskutieren wir verschiedene Sachen. Ich versuche das jetzt natürlich mit den Erfahrungen, die ich habe, entsprechend zu terminieren, dass wir uns genügend Zeit in Anführungsstrichen nehmen. Aber ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwarz-weiß.
Glaube ich auch, ja. Ja. Okay, was würdest du sagen, ist so die eine Sache, die man, also einen guten CEO ausmacht, also was ja du dann quasi auch immer versuchst zu sein und auch bist, wenn du jetzt da nur eine Sache auswählen dürftest, was würdest du dann, auf was würdest du achten?
Ich würde sagen, Authentizität. Und was ich damit meine, ist nicht nur, dass man sich nicht verstellt, sondern dass sich die Leute auf jemanden verlassen können. Und damit meine ich ganz banal zum Beispiel Entscheidungen. Wenn ich als jemand wahrgenommen werde, der, wenn er einen Sachverhalt verstanden hat, bereit ist, eine Entscheidung zu treffen, dann verlassen sich die Leute darauf, und dann wissen sie, es motiviert sie auch zu sagen, ich arbeite an einem gewissen Projekt, dann erreicht man einen Meilenstein und dann gibt es auch eine Entscheidung. Und das meine ich mit Authentizität im Sinne von, du hast eine Rolle und die Leute glauben nicht nur, dass du dann auch eine Entscheidung triffst, du triffst auch eine Entscheidung.
Okay.
Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, und das habe ich auch schon in meinem Leben erlebt, wenn du in einem Umfeld arbeitest, wo dein Vorgesetzter, ob das jetzt der CEO ist oder nicht, spielt gar keine Rolle, am Ende des Tages nicht für eine klare Zielvorgabe sorgt, eine Richtung vorgibt und notwendige Entscheidungen auch zeitnah trifft.
Okay, ja, finde ich gut. Wenn man jetzt mal so durch deinen Tag durchgeht oder generell so durch eine Woche, oder durch einen Monat oder durch ein Jahr, gibt es irgendwelche Routinen oder irgendwelche Best Practices, die du verfolgst, einfach um, weiß ich nicht, entweder an strategischen Themen zu arbeiten oder halt auch an täglichen Routinen?
Also ich hab tatsächlich tägliche Routinen.
Okay. Ja,
ich stehe beispielsweise jeden Morgen 5:30 auf und mache eine Stunde Sport, weil ich dann einfach für mich erkannt habe, dass ich den Tag dann viel frischer starte.
Ja.
Ich bin einfach klar im Kopf morgens dann, wenn ich mich in mein Auto setze und ins Büro fahre. Ja. Aber das gibt andere, die machen das anders. Ich mach das genau so. Und dann habe ich ja auch im Geschäftsalltag natürlich verschiedene Standards, die ich für mich definiere, wie ich meinen Tagesablauf ein Stück weit abwickle. Und zwar jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich muss jeden Tag von 12 bis 1 Mittagessen gehen, sondern dass ich einfach, wenn ich jetzt mal auf meinen Monat gucke, regelmäßig mit meinen Direct Reports Abstimmungstermine im Kalender habe. Und die fallen dann vielleicht auch mal aus, weil man sich irgendwo schnell mal was zugeworfen hat. Ich sehe eigentlich zu, dass ich genügend Zeit auch im Kalender für das Team habe, gemeinsam, wo wir uns einfach mal einen halben Tag nehmen und sagen, da ist nichts anderes in der Agenda. Wir diskutieren ein paar Dinge, die offen sind, die geklärt werden müssen. Strategisches Thema, ein Kundenthema, wie auch immer. Also ich will damit sagen, ein bisschen Agenda-Management ist, glaube ich, schon was Wichtiges. Weil wenn man das nicht macht, und das habe ich auch schon in meinem Leben gemacht, dann kommst du zu solchen Dingen nicht, die fallen dann immer hinten runter. Und du kannst dich natürlich zu 100% mit operativem Tagesgeschäft beschäftigen. Das geht. Das macht auch Spaß. Ja. Aber dann, wie gesagt, kommen meiner Meinung nach ein paar Themen, fallen dann hinten runter. Und deshalb versuche ich, zu gewissen wichtigen Dingen, strategischen Themen, kommunikativen Themen, Führungsthemen, dezidiert Blöcke in den Kalendern zu reservieren, um diese zu bearbeiten. Und vielleicht ein anderer Punkt, auch das ist mir sehr wichtig, ich reserviere auch frühzeitig, das haben wir jetzt schon fürs gesamte 26 durchgeplant, Kommunikationstermine auf verschiedenen Ebenen. Ja, wir haben zum Beispiel ein regelmäßiges All-Hands-Meeting, wo wir wirklich alle Mitarbeiter in einem Call haben. Das machen wir quartalsweise und einfach zum Geschäft updaten, was läuft, ein paar Best Practices, also die neuen Mitarbeiter willkommen heißen, ein Q&A zum Schluss haben. Und das machen wir natürlich in einer höheren Frequenz dann für die Management-Level darunter, damit die eine Chance haben, ein paar Dinge besser zu verstehen und auch nochmal sich vorzubereiten auf die Interaktion mit ihren Mitarbeitern. Auch das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das nicht irgendwie ad hoc machst und sagst, ach ja, Mensch, könnte man mal wieder reden, sondern dass man das ein Stück weit durchplant. Also so mache ich das. Ja.
Okay, also schon eher Strukturmensch als Chaosmensch sozusagen.
Ich bin ganz klar ein Strukturmensch, ja.
Okay, ja. Ja, also ich sehe das, also habe ich auch alle bunte Mischungen im Podcast sozusagen. Manche Leute sind sehr spontan und sehr vermeintlich chaotisch, aber es könnte dann auch doch wieder irgendwie Ordnung sein wahrscheinlich bei einer anderen Persönlichkeitsstruktur. Ich habe das aber auch so. Also wenn ich mir eine Struktur vorgebe, dann ist es für mich auch weisend. Ich fühle mich dann freier mit Struktur als ohne, sagen wir so. Super interessant, ja. Sonst noch irgendwie so ein, zwei Sachen, wo du sagst, irgendwie das sind so C-Level-Best Practices, die du in deiner Laufe gelernt hast, die du noch teilen kannst mit unseren Zuhörenden?
Was ich, das ist ja vielleicht meine jüngste Erkenntnis. Ich habe in der Vergangenheit, auch in der jüngeren Vergangenheit, so muss ich sagen, eigentlich zu wenig Zeit verbracht, um mich mit Peers auszutauschen. Mhm. Also das klassische Networking. Mhm. Ja. Damit meine ich jetzt nicht jeden zweiten Tag irgendwo ein Apero, ja, sondern wirklich die Chance zu nutzen, sich mit Leuten, die ähnliche Problemstellungen haben, wie man selber, auszutauschen. Mhm. Ja, und da gibt es natürlich Zirkel. Ich bin auch in einem, wo ich eine hervorragende Möglichkeit habe und so hervorragenden Zugang habe zu anderen Unternehmenslenkern und Entrepreneuren. Und das gibt mir persönlich extrem viel. Und ich habe auch festgestellt, dass man dann auch mal über Dinge redet, die einem persönlich passiert sind, weil man weiß, dass dem Gegenüber die auch schon mal passiert sind. Mhm. Und das ist dann, ja, finde ich sehr, sehr wertvoll. Mhm. Und in Summe ist es wieder ein Punkt, du nimmst dir, oder ich habe mir zumindest zu wenig die Zeit dafür genommen. Und wenn du irgendwann mal jemanden brauchst, wo du mal ein Thema hast, dann ist es dann schwierig, wenn man über Jahre das vernachlässigt hat, sowas zu machen. Deshalb, das ist wirklich für mich ein Thema, was ich auch jedem nur weitergeben kann. Nutzt die Zeit, vernetzt euch mit Peers, weil es einfach sehr mehrwertig sein kann, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Ja, eine Chance ist ja hier der Podcast. Da kann man sich zumindest einseitig austauschen. Aber es gibt ja auch eine Community hier drumherum. Das heißt, jetzt bist du ja auch quasi Alumni nach der Aufnahme. Da bist du dann eingeladen und kannst natürlich die anderen Gäste kennenlernen auf den Events. Deswegen, wer hier zuhört und selber C-Level ist und gerne nicht so gerne Podcast macht, aber gerne Netzwerke nutzt, der muss erst in den Podcast kommen. Genau. Trotzdem. Nee. Okay, hey, super, wir sind schon fast am Ende. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du es sehr offen mit uns geteilt hast. Was würdest du denn machen, wenn man dir jetzt das Geschäft verbieten würde und kein C-Level, kein Business, keine Wirtschaft, nix?
Wahrscheinlich zwei Dinge. Zum einen würde ich mich viel stärker um meine Kinder kümmern, als ich das heute mache. Das sind natürlich Sachen, die fallen immer ein bisschen hinten runter. Es ist für mich natürlich schwer, um 15 Uhr in der Schwimmhalle zu sein oder auf dem Fußballplatz. Mhm. Darum würde ich mich viel mehr kümmern. Das andere, so mehr so aus Entrepreneurs-Sicht, aber jetzt auch nicht Entrepreneur im Sinne von, damit wirst du Millionär, sondern eher schon fast so ein bisschen Non-Profit oder Own-Profit, würde ich was sagen. Ich würde vielleicht ein Reisebüro gründen und sehr, sehr spezifische Gruppenreisen anbieten in einem sehr kleinen Rahmen, 4-5 Leute und das mit ein bisschen Fotografie verbinden und ein paar Plätze, die ich auf der Welt schon gesehen habe, mit anderen teilen und vielleicht auch noch ein paar neue Plätze, die ich noch nicht gesehen habe, erkunden.
Travel Influencer könnte man sagen.
Genau.
Okay, sehr, sehr cool. Ja, ich habe lustigerweise auf der Fahrt hierher einen Podcast gehört. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das war, glaube ich, der CRO oder der Gründer von Snowflake. Und der hat auch gesagt, ja, also Balance gibt es bei ihm nicht. Er ist halt sozusagen einfach immer am Arbeiten, aber er macht es auch gerne. Und wenn er weniger arbeitet, ist er schlecht drauf. Und der hat auch zwei Kinder und hat gesagt, ja, also wenn ich mir jetzt meine Zeit rausnehmen würde, weil manche sagen ja, ich muss mindestens die Woche so und so viele Stunden mit meinen Kindern verbringen, dann wäre ich wahrscheinlich in der Zeit nicht anwesend oder sogar einen Ticken schlechter drauf. Und so ist es vielleicht nur eine Stunde oder weniger Zeit, aber dafür bin ich in der richtig anwesend, also so im Sinne von Quality over Quantity, glaube ich, fand ich ganz interessant, Gedanke auf jeden Fall.
Ob die Kinder das auch so sehen, ist die andere Frage, richtig, aber ist natürlich ein interessanter Ansatz.
Ja. Aber genau, also ich glaube, bevor man dann in der Schwimmhalle steht, mit dem Laptop in der Hand einen Call macht.
Ja, nee, das ist natürlich Quatsch, das solltest du nicht
machen. Dann, genau.
Also das mache ich auch nicht.
Ne, also dann lieber quasi gar nicht da sein sozusagen und dann am Abend aber richtig da sein sozusagen oder so in der Art, genau. Aber stimmt natürlich. Cool, das hat mega Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank dir und ich freue mich, wenn wir entweder mal wieder ein Check-in machen, auch im Podcast oder dich dann natürlich bei unseren Netzwerk- und Community-Events sehen.
Super, vielen Dank, Franz.
Klasse. Ja, wer jetzt noch dabei ist, hat durchgehört. Herzlichen Dank euch. Ich freue mich, wenn ihr uns Feedback gibt. Ihr könnt uns die einzelne Episode bewerten. Ihr könnt uns auch den Kanal natürlich bewerten und hoffentlich auch abonnieren. Und wenn ihr wirklich spezifisches Feedback habt, dann schreibt mir gerne auf LinkedIn. Mit ja seinem LinkedIn-Profil machen wir auch unten in die Shownotes rein. Und wenn ihr mehr über Company erfahren wollt, könnt ihr auch gerne einfach in den Shownotes nachschauen. Da führt es sowohl zu Mitja als auch zu mir alle weiterführenden Infos. Das Ganze hier ist ja nur möglich, weil ich noch eine zweite Rolle habe. Und zwar geht es da ums Thema Interim Management. Wenn ihr gerade Themen habt, die interimistisch bearbeitet werden können, sprich ihr habt gerade einen Kompetenzengpass oder einen Ressourcenengpass für ein Thema, was zeitlich begrenzt ist, dann kommt gerne auf mich zu. Es können Organisationsumbauten sein, Linienmanagement, Systemeinführungen oder auch ganze Operational Excellence oder Restrukturierungsprogramme. Ich freue mich auf jeden Austausch oder auch, wenn ihr meinen Namen und den Podcast jemanden schickt, der den gehört oder gesehen haben sollte. Mitja, bis zum nächsten Gespräch.
Danke.